Der Text für die heutige Predigt steht im Brief des Apostels Paulus an die Korinther, Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. Da schreibt Paulus: Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man von den Haushaltern, dass sie sich als treu erweisen. Mir aber macht es nicht das Geringste aus, wenn ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist's, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, ehe der Herr kommt. Er wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird ein jeder von Gott sein Lob empfangen. Advent ist in meinem Erleben eine zwiespältige Zeit. Da ist zum einen die Zeit der Lichter und der Vorfreude. Vorfreude auf das Weihnachten, der Harmonie und des Friedens. Die Vorfreude auf das Fest, an dem oft in Kriegen sogar die Waffen schweigen. Das Fest der Sehnsucht der Lieder und das Fest des Christkindes. Dass mitten in einer Welt von Ungerechtigkeit und Unfrieden ein Licht des Friedens und der Hoffnung anzündet. Das Fest des Weihnachtssterns, dem die Weisen folgten. Ein wunderbares Licht, das auf uns zukommt. Einfach beschenkt werden. Aber Advent ist auch die Zeit der Mahnung. Ja, manche erleben es als Drohung. Als Jesus, das Christkind, dann erwachsen war und Johannes der Täufer sein erstes Auftreten in der Öffentlichkeit ankündigte. Da hieß es damals schon, Worte von Johannes dem Täufer. Da sagte Johannes zu der Menge, die zu ihm hinauskam, um sich taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn versichert, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Darum bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Schon ist den Bäumen die Axt an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Wie geht es mir, wie geht es dir, wenn uns solche Worte entgegengeschleudert werden? Ich spüre förmlich, wie ich zusammenzucke, wie ich mich dem drohenden, dem bohrenden Blick des ergrimmten göttlichen Richters ausgesetzt sehe, der jetzt gleich mein Leben auseinandernehmen, ja vielleicht gar in der Luft zerreißen wird, der schonungslos zeigen wird, wie sehr ich hinter dem zurückgeblieben bin, was er von mir erwartet hatte. Wenn ich so betroffen bin, dann hoffe ich vor allem, dass es ja vielleicht doch nicht ganz so heiß gegessen wie gekocht wird, dass dieser Gott auch viel Gutes sehen wird, das in meinem Leben möglich wurde, und dass er auch sehen wird, wie oft ich um Vergebung gebeten habe, wenn mir mein Versagen bewusst wurde. Letztlich hoffen wir doch, dass, wenn wir einmal beurteilt werden, ein weiser, gütiger, gerechter Gott auf uns schaut, der sagt, Du, was du an dieser oder jener Stelle getan hast, hat mir schon einen Stich gegeben. Ja, hat richtig geschmerzt. Aber ich sehe auch deine Sehnsucht nach dem Guten und nach echter Liebe. Und ich sehe, dass auch Segen aus deinem Leben hervorgegangen ist. Und ich sehe Jesus, deinen Bruder, der sein Leben auch für dich gegeben hat und der für dich eintritt. Jeder, der sich verantworten muss, wünscht sich einen solchen Richter. Aber wie sieht es denn aus, wenn es nicht um mich oder um dich, sondern da um irgendjemand anders, um den da geht? Immer wieder bin ich betroffen, zuweilen auch über mich, wie schnell wir Menschen mit irgendeiner abfälligen oder gar vernichtenden Bewertung bei der Hand sind, wenn es eben nicht uns selbst betrifft. Paulus schreibt hier offenbar aus einer Situation heraus, wo er genau dies erfahren muss. Die Gemeinde im griechischen Korinth hatte es mit der Weisheit. Die Weisheit, die dort zu Lande hoch im Kurs stand, und damit galten Männer besonders viel, die als besonders klug und weise galten. Und so war ein Kult entstanden um verschiedene Persönlichkeiten. Die einen verehrten Paulus besonders, naja, da ging es ihm ja dann gut, aber andere auch Apollos, andere Petrus, und die in dem einen Lager eben nicht die Favoriten waren, die waren auch schnell mal schief angesehen, wurden abgewertet oder gar verunglimpft, leider. So muss Paulus in seinem Brief zum einen dringend aufrufen, diesen Weisheits- und Personenkult zu beenden und sich wieder auf das Eigentliche der christlichen Botschaft zu besinnen. Und Paulus sieht sich auch mit Vorwürfen und Unterstellungen konfrontiert. Vermutlich Vorwürfe der Unlauterkeit und des Egoismus. Genauer werden diese Unterstellungen nicht benannt. Man kann sie nur indirekt aus den Versen 1 bis 2 erschließen, wenn er schreibt: Nun fordert man von den Haushaltern, dass sie sich als treu erweisen. Mir macht es aber nicht das Geringste aus, wenn ich von euch gerichtet werde. Also vielleicht Untreue oder was auch immer. Diese Stelle ist nicht die einzige, in der sich Paulus gegen Angriffe dieser Art zur Wehr setzt. Ja, Paulus weiß, wie sehr es schmerzen kann, wie sehr es der Sache schaden kann, die er vertritt, wenn Menschen vorschnell werten und urteilen, im Positiven wie im Negativen. Da wird eben auch schnell die Begeisterung hochgepusht zu Leuten, die dieses Vertrauen nicht verdienen. Und auch da kann der Schaden groß sein. Menschlich, allzu menschliches Urteilen mit oft fatalen Folgen. Wenn Menschen, die aufrichtig ihr Bestes geben, verunglimpft, ja sogar verraten und verteufelt werden, so fühlt sich das absolut scheußlich an. Und nicht immer gelingt es, am Ende die Wahrheit ans Licht zu bringen. So mancher ist solchem Rufmord erlegen, ist gescheitert oder hat vielleicht gar Hand angelegt an sich. Genauso umgekehrt. Wir wissen alle, was es bedeuten kann, wenn jemand vorschnell hochgejubelt wird, weil er gerade so schön in den Trend gepasst hat, gut zu blenden verstand. Die Ernüchterung kann manchmal sehr schlimm oder gar schrecklich sein. Nicht selten frage ich mich, woher wissen die denn alle bloß schon, wie dies oder das oder jener einzuschätzen ist? Ich kann das überhaupt noch nicht beurteilen oder ich habe eher einen anderen Eindruck. Viele Leute finden sich anscheinend besonders toll, wenn sie immer ganz schnell über alles Bescheid wissen, ohne je mal genau geschaut zu haben und genau nachgefragt zu haben. Wie denkst du denn darüber? Worum geht es dir denn wirklich? Was wolltest du? Was brauchst du? Wer macht sich schon bewusst, wie wertvoll der Zweifel, der Selbstzweifel und das Nichtwissen ist? Wie wertvoll es ist, nachzufragen. Machen wir uns immer wieder bewusst, wie viel wir im Grunde nicht wissen, ja gar nicht wissen können. Zum Thema Vorurteile habe ich mal den schönen Satz gehört. Ich hasse Vorurteile, nur nicht meine eigenen. In dem Kalender, dem schönen Kalender der andere Advent, las ich vor ein paar Tagen eine kurze Meditation von Yehuda Amichai, einem israelischen Dichter, der 1924 als Ludwig Pfeuffer in Würzburg geboren wurde und dessen Familie 1935 schon nach Palästina auswanderte. Amichai, der 2000 starb, hatte im Palästinakrieg auf der Seite Israels gekämpft und er verstand sich später als Dichter und Schriftsteller dann vor allem als Anwalt des Friedens und der Aussöhnung im Nahen Osten. Die Meditation heißt, der Ort, an dem wir Recht haben. An dem Ort, an dem wir Recht haben, werden niemals Blumen wachsen im Frühjahr. Der Ort, an dem wir Recht haben, ist zertrampelt und hart wie ein Hof. Zweifel und Liebe aber lockern die Welt auf. Wie ein Maulwurf, wie ein Pflug. Und ein Flüstern wird hörbar an dem Ort, wo das Haus stand, das zerstört wurde. Ja, auch Therapeuten, selbst Psychotherapeuten gefallen sich zuweilen im Recht haben. Mir steht eine Patientin vor Augen, die ich über Jahre in ambulanter Therapie hatte und die einige Male auch stationär behandelt werden musste. Auf Station berichtete sie mir dann, wäre immer zu ihr so angedeutet worden, naja, Sie sind ja sowieso nur auf Rente aus. Darüber beklagte sie sich immer mal und ich spürte, dass sie ganz tief gekränkt war. Mein Eindruck war ein anderer und ich konnte ihr helfen, sich über mehrere Jahre weiterhin im Beruf zu halten. Aber immer wieder muss ich auch bei mir feststellen, dass ich von einer Seite dies und das gehört habe und das klingt so schön klar und einleuchtend und so schön rund und ich glaube, mir darüber schon ein Urteil bilden zu können. Ja, und dann höre ich die andere Seite. Und immer wieder muss ich einmal feststellen, ich bin beschämt, weil ich merke, ich habe da jemanden vorschnell und einseitig beurteilt und bin ihm damit nicht gerecht geworden. Aber es ist eben bequem, mit seinem Urteil schnell fertig zu sein, sich dann möglichst nicht mehr zu korrigieren und sich dabei vielleicht noch toll zu fühlen. Nur wir sehen dabei nicht diejenigen, die dadurch auf der Strecke bleiben. Und deshalb finde ich drei Aussagen des Apostels in diesen Versen wichtig und bedenkenswert. Seine erste Aussage: Das Urteil anderer über mich ist fragwürdig. In Vers 3a schreibt Paulus: Mir aber macht es nicht das Geringste aus, wenn ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Das klingt nach Rechthaberei. Aber Paulus geht es nicht um liebevolle Kritik und um Korrektur, sondern um abschätziges Urteilen, das er nicht auf sich sitzen lassen will. Ich denke, Paulus war es nicht egal, wie andere über ihn dachten. Viel zu sehr war er sich dessen bewusst, dass er Blutschuld auf sich geladen hatte, als er beispielsweise die Christen verfolgt hatte, vor seiner Hinwendung zu Jesus. Aber Paulus hatte eine gesunde Distanz zu dem, was andere über ihn dachten und sagten. Dennoch haben ihn solche vorschnellen Urteile schon verletzt. Das wird hier nicht ganz so deutlich, aber an etlichen Stellen merkt man, wie tief Paulus sich getroffen fühlte, wenn er merkte, wie man über ihn urteilte. Das Zweite, was Paulus hier sagt, nicht nur das Urteil anderer ist fragwürdig, auch mein eigenes Urteil über mich ist fragwürdig. Man hätte ja jetzt denken können, dass Paulus kühn und stolz geschlussfolgert hätte. Also Leute, ich weiß ja nun wohl noch am besten über mich Bescheid. Und ich weiß nun mal, dass ich mir nichts vorzuwerfen habe, dass ich eine weiße Weste habe und eine ganz lautere Gesinnung. Oder er hätte gesagt, was ich manchmal als Rechtfertigung von frommen Menschen gehört habe. Ich schwöre bei Gott, ich bin unschuldig. Oder Gott weiß, dass ich mir nichts vorzuwerfen habe. Nein, Paulus sagt etwas anderes. Ich richte auch mich selbst nicht. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt. Falls Sigmund Freud diese Stelle mal aufmerksam gelesen haben sollte, er müsste seine helle Freude daran gehabt haben. Paulus sagt ja indirekt, was mir bewusst ist, ist eben nicht alles. Es gibt auch Dinge in mir und in meinem Leben, die mir nicht bewusst sind. Es gibt also auch das Unbewusste. Und deshalb, weil es da auch Unbewusstes gibt, was mich vielleicht innerlich auch antreibt, bin ich mit meinem Urteil über mich vorsichtig. Ich weiß, dass Gott tiefer blickt, als ich es vermag, auch bei mir selbst. Und dann das Dritte, was Paulus sich und uns hier sagen will. Gottes Urteile sind klar, auch weil sie tief blicken. Klar und tief und liebevoll zugleich. Im Vers 5. Darum richtet nicht vor der Zeit, ehe der Herr kommt. Er wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird ein jeder von Gott seinen Lohn empfangen. Warum wohl zieht Paulus es vor, sich von Gott beurteilen zu lassen? Wenn Paulus fürchten müsste, dass Gott ihn quasi am Ende in Stücke reißt oder kein gutes Haar an ihm lässt, würde er womöglich sich lieber selbst rechtfertigen und Gott ignorieren und außen vor lassen. Aber Paulus glaubt an den göttlichen Richter, der uns nicht und ihn nicht zerreißen, sondern heil machen will. Auch wenn es mitunter im ersten Moment schmerzhaft sein kann. In Römer 14, Vers 4 schreibt Paulus beispielsweise, wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn sehr wohl aufrechthalten. Ich sehe da das Bild vom Zahnarzt vor mir. Die Angst ist zwar da, ob er wohl den Bohrer nehmen muss, wenn ich mich auf seinen Stuhl setze. Aber wenn ich frühzeitig hingehe, ist es umso schneller wieder in Ordnung. Gott sieht nicht die Erscheinung, sondern Gott blickt tiefer. Er sieht auch das, was auf den ersten Blick verborgen ist. Und er sieht, wonach ein Mensch in der Tiefe seiner Seele strebt. Er sieht, was ihm wirklich am Herzen liegt. Gott bewertet also nicht abschätzig. Gott stempelt nicht ab. Er klebt kein Etikett drauf, so wie wir Menschen es gern tun. Der ist doch total egoistisch. Die will sich doch eh nicht helfen lassen. Der ist doch verlogen. Die gönnt mir doch sowieso nichts. Der ist doch nur zu feige. Diese oberflächlichen Urteile sind eben schön einfach, aber sagen im Grunde alles und gar nichts. Vor allem helfen sie nicht, sondern sie erzeugen nur lähmende Selbstzweifel oder gar Verzweiflung. Wenn ich eben zu feige oder verlogen oder egoistisch bin, hat doch alles eh keinen Zweck. Gott sagt eben nicht, so einer bist du eben, so eine bist du eben, sondern er versteht, was im Tiefsten mit dir los ist. Er sieht, welche Sehnsucht, welche Bedürfnisse, welche Kränkungen und Verletzungen, welche Zweifel und Selbstzweifel, welche Ängste du im Herzen trägst. Gott sieht, woher es kommt, dass du es einfach nicht besser hinbekommst, als du es eigentlich so sehr möchtest. Und Gott sieht vor allem, wie er dich im tiefsten Grund gemeint hat. Gottes Liebe zu dir als sein Geschöpf, seine Liebe zu dir ist eigentlich Gottes Liebe zu sich selbst. Denn er hat dich gemacht. Gott würde sich selbst untreu werden, wenn er dich verachten wollte. Wenn Gott auf den Grund deiner Seele schaut, dann sieht er nicht eine Kreatur, die durch und durch verdorben ist, sondern er sieht auf dem Grund deiner Seele sein göttliches Ebenbild. So wie er dich geschaffen hat. Schon im 1. Mose 1, Vers 27 lesen wir: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Das, was da noch oben aufliegt, kann dich und mich noch so sehr entstellen. Gott sieht in meiner Tiefe, Gott sieht in deiner Tiefe sein Ebenbild. Und wenn Leben misslingt, wenn Leben eingeschränkt ist oder gar zerstört wird, dann ist Gottes Schmerz darüber mindestens so groß wie dein und wie mein Schmerz. Und deshalb, weil Gott der Richter ist, der uns heil machen will, gab er alles, wirklich alles. Er gab uns das Leben seines geliebten Sohns, der in Armut und Niedrigkeit zu uns kam, der für uns und mit uns lebte, der aus Liebe für uns und mit uns litt und der für uns sein Leben hingab. Ein Richter, der uns nicht verdammt, sondern ein Richter, der sich für uns hingibt. So ist Gott. Und diesem sich uns hingebenden Gott, dem dürfen auch wir uns ohne Angst hingeben und voll Vertrauen auf ihn schauen, auch wenn er dir und mir dann und wann sagen will: Du, an dieser und an dieser Stelle ist dein Leben noch nicht so, wie ich dich eigentlich gemeint habe. Aber ich traue dir zu, dass du es wieder und wieder versuchst. Und eins ist am allerwichtigsten, bleib bei mir. Bleib bei mir. Ich nehme dich an, so wie du bist, so wie du jetzt bist, egal wie du dich fühlst, ob toll oder enttäuscht, betroffen oder glücklich. So wie du jetzt bist, nehme ich dich in meine Arme. Ich werde dich niemals fallen lassen. Du wirst stehen bleiben, weil ich dich aufrecht halte. Du wirst wieder aufstehen, weil ich dich aufrichte. Amen.